Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Hahnert.
In Deutschland leben vermutlich mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche, die lebensverkürzt erkrankt sind. Für sie und ihre Familien gibt es zum Beispiel das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Heute spreche ich mit Peer Gent, dem Vorsitzenden der Trägerstiftung, über die Aufgaben der Sternenbrücke. Kleiner Spoiler, es ist nicht nur die Begleitung von Kindern auf ihrer letzten Wegstrecke. Peer erzählt, wie er es geschafft hat, eine so hohe öffentliche Aufmerksamkeit für seine Arbeit zu erreichen. Und er beschreibt, wie die Stimmung im Haus ist, wenn einem Kind die Kraft zum Leben ausgeht. Freut euch auf dieses bewegende Gespräch mit Peer Gent. Ich bin hier in Hamburg-Rissen, ist das, ne?
Ja, Hamburg-Rissen,
richtig. Hamburg-Rissen, und zwar bei der Sternenbrücke, Kinderhospiz Sternenbrücke. Und mir gegenüber sitzt Peer Gent. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, und ich freue mich, dass du bei mir zu Gast bist in meinem Podcast, lieber Peer.
Ja, das ist eine Riesenfreude. Vielen Dank für deine Einladung, und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen und was ich dir alles erzählen kann, ja, über die Sternenbrücke.
Am besten alles, am besten alles. Aber wir fangen erstmal mit dir an.
Ja.
Sag doch mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her, was zeichnet dich so aus?
Ja, ich bin Peer Gent. Wie gesagt, du hast kurz schon gesagt, irgendwie, dass ich hier zur Sternenbrücke gehöre. Mhm. Ich bin im Moment Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kinderhospiz Sternenbrücke, habe das zusammen mit Ute Nerge aufgebaut und natürlich noch anderen Mitstreitern hier. Und das Kinderhospiz Sternenbrücke begleitet mich nun in voller Leidenschaft seit 20 Jahren.
Ja,
und
ihr feiert 20-jähriges Jubiläum,
ja, habe ich gesehen.
Dieses Jahr
ist 20-jähriges Jubiläum. Stark. Das verbinden wir mit dem Tag der offenen Tür am 1. Mai. Und wir hoffen natürlich auf viele interessierte Menschen, jetzt auch nach der Corona-Pandemie, dass es wieder viele zu uns kommen können, wir unsere Arbeit vorstellen können. Ja, das ist uns ein großes Herzensanliegen, ein Stück zurückzublicken, aber auch ein Stück nach vorne zu gucken.
Ja, toll. Sag mal noch ganz kurz was zu deiner Person. Peer Gent, ja. Das klingt ja so ein bisschen niederländisch, ist das?
Nee, nein, überhaupt nicht. Also es gibt ja Peer Gynt, ne? Die Peer Gynt-Suite,
ja,
von Edvard Grieg. Und ich glaube, dass meine Eltern sich eher einen Witz gemacht haben, mich so zu nennen irgendwie. Und ich bin 57 Jahre jetzt alt, habe die unüberschaubare Anzahl von 4 Kindern und zwischen 10 und 27.
Okay.
Und da ist immer viel Leben. Also ja, die Kleineren sind noch zu Hause. Die große Tochter, die lebt nicht mehr, lebt jetzt alleine, wie man das natürlich macht. So.
Ja.
Und aber das ist ein guter Wechsel, sage ich mal, auch zu der Arbeit, die ich habe, weil zu Hause sind das ganz andere Themen natürlich.
Ja, ganz genau. Ein bisschen Ablenkung muss man auch haben, abschalten, ne, bei der intensiven Arbeit, die du hier tust. Okay, prima. Dann haben wir es ja schon gerade gesagt, in diesem Jahr feiert ja die Sternenbrücke 20-jähriges Jubiläum. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit hinein in die Geschichte dieses Werkes. Also wie ist es dazu gekommen, dieses Kinderhospiz zu gründen?
Ja, ich hatte vor mehr als 20 Jahren einen ambulanten Pflegedienst hier in Hamburg. Und bei dieser Tätigkeit hatten wir auch ein Kinderkrankenpflegeteam.
Okay.
Und eines Tages tauchte bei der Pflege eines Kindes, was lebensverkürzend erkrankt war, eine Kinderkrankenschwester auf, die bei einer meiner Pflegekräfte dort, die im Einsatz waren, um zu gucken, wie es diesem Kind geht, was sie vorher im Krankenhaus gepflegt hat. Und meine Mitarbeiterin und diese Kinderkrankenschwester, die haben sich dann beide unterhalten, dass das vielleicht jetzt nicht so der richtige Ort ist. Das fand in der Wohnung der Großmutter statt. Das ist eine herzensgute Frau, aber eben in einem ganz begrenzten räumlichen Möglichkeiten. Mhm. Die Eltern standen da nicht zur Verfügung in der Situation. Und diese Kinderkrankenschwester Ute Nerge hatte die Idee, es müsste so ein Haus geben, wo man Kinder in so einer schwierigen Lebensphase eben pflegen und begleiten kann, zusammen eben mit Eltern und Geschwistern, weil da gab es also auch noch einen Bruder in der Wohnung und einen Schäferhund. Mhm. Und das waren also alles solche Dinge, was eigentlich die Motivation war. Und da hat damals meine Mitarbeiterin gesagt, du, ich glaube, mein Chef, der hat auch noch früher was anderes gemacht, außer nur Pflegedienst. Und setz dich doch mal mit dem zusammen. Ich glaube, der hat vielleicht eine Vorstellung davon, so ein bisschen rechtlich so. Mhm. Ja, und dann haben wir uns in September, glaube ich, 1999 in einem Steakhouse getroffen. Sie hat ihren Mann mitgebracht, um zu gucken, weil sie wusste ja nicht, wer ich bin. Und sie hat mir das vorgestellt und ich wusste sofort eigentlich, dass das etwas ist, wo es einen Bedarf gibt. Aber bei mir tickerten im Hintergrund auch schon gleichzeitig die Paragraphen irgendwie, wo ich wusste, also da passt eigentlich nicht so richtig was. Es gibt zwar eine sehr rudimentäre Finanzierung für Hospize Erwachsener, aber die haben eben nur finanziert die unmittelbar letzte Lebensphase, letzte Lebenstage, maximal Wochen. Und wir haben es bei Kindern eben mit ganz anderen Erkrankungen zu tun. Wir haben es vor allem mit Stoffwechselerkrankungen, neurogenerativen Erkrankungen, Kinder, die schwerst mehrfach behindert sind. Und wo eigentlich häufig zwischen Diagnoseerstellung und dass das Kind stirbt, eben mehrere Monate und Jahre vergehen und dass vor allen Dingen da eben ein enormer Unterstützungsbedarf auch zur Entlastung da ist. Mhm. Und ja, das waren so, sage ich mal, die ersten Herausforderungen, vor denen wir standen am Anfang. Und dann galt es natürlich andere Mitstreiter zu finden und wir haben uns damals dann Leute, die wir kannten, gesucht und haben dann gesagt, naja, dann gründet man einen Verein und dann trifft man sich einmal in der Woche bei Schnittchen abends am Küchentisch und überlegt, wie kann es denn gehen? So, und so sind wir wirklich gestartet und relativ zügig wurde dann uns auch klar, dieses Thema ist überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein. Das heißt also, wie kann man das Thema denn überhaupt verorten irgendwo in der Öffentlichkeit? Mhm. Und wir müssen Zugänge finden zur Politik und wir müssen Zugänge zu den Medien finden. Und dazu braucht man Türöffner. Das ist einfach so. Und wenn ich damals irgendwie die Senatorin angerufen hätte, dann hätte wäre ich gar nicht durchgekommen, sag ich mal. Und da war das dann so, dass wir nach Schirmherren gesucht haben und mit Isabella Werte-Schütter, Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, und Anne-Grete Stoltenberg, die damals Landespastorin und Chefin der Diakonie war, haben wir zwei wunderbare Frauen gefunden, die auch wirklich hoch engagiert waren und ihre Möglichkeiten genutzt haben, um dann die ersten Gespräche zu führen. Okay. Und wir haben dann Gespräche geführt auch in der Sozialbehörde und unter Beteiligung aller Klinikchefs hier in Hamburg, die im Kinderkliniken waren, und haben das vorgetragen. Und zunächst war die Begeisterung, sage ich mal, seitens der Kliniken gedämpft, weil sie gesagt haben, naja, wir haben eigentlich so richtig mit sterbenden Kindern nichts zu tun. Wir wussten damals natürlich, ja, das sterben schon Kinder, aber die Kliniken haben ja immer eher einen kurativen Ansatz. Mhm. Und als wir dann gesagt haben, ja, aber es geht auch vor allen Dingen um Entlastung der Familien, da wurden sie auf einmal hellhörig und sagten, ja, das könnten wir uns eigentlich doch dann ganz gut vorstellen, diesen Bereich.
Das ist ja immer ein großes Thema, ne? Also ja, ich habe ja auch den kennst du wahrscheinlich auch, den Steffen Schumann, Hände für Kinder.
Klar.
Der, ne? Also genau, klar. aber der sagt nämlich genau das Gleiche. Also die Familien sind so belastet, auch in seinem Fall sind es ja schwerst mehrfach Behinderte, oftmals Kinder. Mhm. So, und da sind die Familien so belastet, dass die auch einfach mal eine Auszeit brauchen. Mhm. Da gibt es ein zweites Geschwisterkind, ne? Wie bei deinem Beispiel, was dann häufig zu kurz kommt. Und auch um das muss man sich kümmern. So. Und er schafft ja Möglichkeiten, dass Familien mal eine Auszeit bekommen auf seinem Kupferhof. Und von daher ist es ein immer wiederkehrendes Thema. Ja. Ne? Also Entlastung für Familien.
Ja. Der Gedanke, den wir in der Sternenbrücke relativ früh hatten, war eigentlich der, dass es Sinn macht, diejenigen zusammenzubringen und sich miteinander zu vernetzen, die irgendwie in diesem Bereich auch tätig sind. Und Gerade du hattest ja Steffen Schumann, Hände für Kinder, angesprochen. Der war mit, hat ja selber ein lebensverkürzt erkranktes Kind gehabt, war also lange Jahre hier. Und eines Tages tauchte er in meinem Büro auf und sagte, ich möchte mich auch noch anders engagieren. Hast du eine Idee? Und da war sozusagen, wussten wir, dass es eine Menge Kinder gibt, die eben nicht lebensverkürzend erkrankt sind, die also eine schwere Behinderung haben, die aber auch wohl auch Entlastungsbedarf ist. Und so haben wir uns am Anfang zusammengesetzt, beraten, und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt müsst ihr auch alleine laufen, weil natürlich sind wir zwei unterschiedliche Institutionen und wir sind aber nach wie vor gut im Gespräch miteinander, treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns einfach darüber aus, wie wir uns gegenseitig auch stärken und unterstützen können.
Toll, super. Genau, aber da waren wir jetzt bei dem Punkt, die Klinikchefs haben aufgemerkt, als du gesagt hast, so es geht auch um die Entlastung von Familien.
Ne? Genau, richtig. Und die damalige Sozialsenatorin hat das dann sehr unterstützt und hat dann gesagt, also das ist etwas, was für Hamburg auch notwendig ist, aber natürlich ist das etwas, was keine öffentliche Förderung bekommt, sondern das ist etwas, was zunächst erstmal abhängig ist eben von dem eigenen Fundraising, was man auf die Beine stellen musste. Und der nächste Schritt eigentlich war, den Weg in die Öffentlichkeit zu schaffen. Und da gab es dann eben einen im November 2000 einen relativ großen Artikel im Hamburger Abendblatt zu dieser Thematik. Und Ute Nerge hatte damals dann, weil wir noch kein Büro hatten, ihre Privatnummer angegeben und das Telefon stand nicht mehr still. Oh ja. Also es gab viele Hamburgerinnen und Hamburger, die gesagt haben, wir möchten uns da irgendwie engagieren. Und wir mussten uns dann relativ zügig irgendwie einen Büroraum besorgen. Das heißt also, wir sind dann in einer Bürogemeinschaft mit vielen anderen kleinen Start-ups, sage ich mal, würde man
das
heute
sagen.
Das
gab es schon damals. Das gab es schon damals.
Ja, ja. Yeah. Sind wir dann am Rödingsmarkt untergekommen und mit gespendeten Telefonen und Faxgeräten, die dann, wo die Leitung immer zusammenbrach. Und es war also sehr eine sehr abenteuerliche Zeit in den Anfängen. Und es ging dann darum, aber natürlich dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wir haben das auch versucht und haben vor allen Dingen auch uns bemüht, in dieser Zeit jeden, der nachfragt, auch möglichst die Fragen zu beantworten. Das heißt also, in diesen Jahren sind wir dann wirklich viel auch zwischen Kindergärten, Landfrauentreffen und Rotary und Lions Clubs hin und her getingelt, sage ich mal, und haben das vorgetragen. Und was unser Ansinnen ist, und das hat war sicherlich ein guter Beitrag, um eine Basis im Bewusstsein zu legen, wie stark der Bedarf eigentlich dafür ist.
Wie stark ist denn der Bedarf? Also das habt ihr dann wahrscheinlich auch recherchiert damals, ne? Also wie viel Kinder gibt es überhaupt? War das eigentlich eine einzigartige Einrichtung in Deutschland? Gab es das schon oder?
Also es hatte 1998 das erste Kinderhospiz in Olpe eröffnet. Mhm. Das ist von betroffenen Eltern konzeptioniert worden und davon wussten wir aber nichts, als wir angefangen haben. Als wir 1999 uns trafen, wussten wir nicht, dass es ein Kinderhospiz gibt. Wir haben das natürlich dann irgendwann spitz bekommen und sind dann hingefahren, haben uns das angeguckt. Haben dann aber auch selber für uns eigene Ideen entwickelt und haben gesagt, also wir haben auch aus unserer Erfahrung noch ein bisschen andere Ideen und haben das dann versucht, eben auch in die Realität umzusetzen.
Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Genau, also gab es also das war das Erste, ja. Ob es einzigartig war damals, aber
ja,
du sagst,
genau.
Es gerade, es gab schon eins und so, wie groß ist denn eigentlich der Bedarf? Also ich habe keine Vorstellung, wie viele Plätze überhaupt benötigt werden.
Es ist so, dass wir heute davon ausgehen, dass es ungefähr 50.000 lebensverkürzt erkrankte Kinder in Deutschland gibt. Diese Zahl ist bis heute nicht wirklich ganz hart erhoben. Es ist immer noch eine Hochrechnung aus englischen Zahlen, wo sie sehr genau das erhoben haben. In Deutschland gibt es sozusagen keine Statistik über lebensverkürzend erkrankte Kinder, sondern es gibt lediglich die Statistik, wie viele sind pflegebedürftig, wie viele Krankenhausaufenthalte gibt es. Und je nachdem, wie man das berechnet, kommt man dann eben zu wesentlich höheren oder wesentlich niedrigeren Zahlen. Also ich finde diese 50.000 nach wie vor relativ plausibel. Aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und wir nehmen in der Sternenbrücke ja Familien auf, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen. Wir haben aber gesagt, natürlich möglichst den Familien, wenn ihr aus dem norddeutschen Raum kommt, also aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, oder auch Mecklenburg-Vorpommern, dann ist es natürlich so, dass ihr in der letzten Lebensphase, also in der unmittelbar letzten Lebensphase, auch eher eine Chance habt, hierher zu kommen. Mhm. Weil ansonsten sind die Fahrwege einfach zu lang. Und ja. Deswegen schließen wir keine Familie aus, aber wir legen das den Familien nahe, eben möglichst aus dem Umkreis zu kommen.
Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz zu euch, wie groß oder wie viele Plätze bietet ihr an oder habt ihr hier? Und wie viel, für die Eltern gibt es dann vermutlich dann Apartments, ne, oder?
Ja. Ja, wir haben, also unser Haus ist so aufgebaut, dass wir im Erdgeschoss 12 große Zimmer haben für unsere jungen erkrankten Gäste. Das sind
12.
Ja, 12. Und das sind ja Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene. Also wir nehmen bis zum 27. Lebensjahr auf. Mhm. Wir hatten in unseren Anfängen, wie gesagt, nur bis zum 18. Lebensjahr aufgenommen. Aber es hat sich im Laufe der Jahre durchaus auch aufgrund der verbesserten medizinischen Situation es so ergeben, dass es auch junge Menschen gibt, die heute im Lebensalter von 22, 23, 24 sterben. Und wir haben dann auch mit dem Spitzenverband der Krankenkassen uns darauf verständigt, dass es durchaus Sinn macht, in Anlehnung an das Kinder- und Jugendhilfegesetz, dort gilt jeder bis zum 27. als Heranwachsender, dass man dieses als Grenze akzeptiert. Und das hat sich in der Praxis sehr bewährt.
Da hast du ja noch vier heranwachsende Kinder.
Ganz sicher, ja. Und im Obergeschoss ist es so, dass wir da Zimmer für die Eltern haben und auch für drei Zimmer für die älteren Geschwister. Denn es ist ja ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit auch, die den Geschwisterkindern einen eigenen Raum zu geben und es auch möglich zu machen, dass die Geschwister auch gerne mit ins Kinderhospiz kommen. Also ist es wichtig, dass wir hier mit unseren Pädagogen zum Beispiel auch Angebote für Geschwisterkinder altersgerecht anbieten. Und wenn andere, sage ich mal, Urlaub in Mallorca machen oder auf Mallorca machen vielmehr, dann ist es ja so, dass die Geschwister, die Älteren, das nicht blöd finden dürfen, in ein Kinderhospiz zu fahren, ja, sondern da muss es auch Möglichkeiten geben, wo etwas für sie stattfindet und auch die Möglichkeit, sich abends einfach mal zurückzuziehen, so wie man das normalerweise als 16-Jähriger auch tut und nicht unbedingt bei Mama und Papa nebenan im Bett schläft, sage ich mal.
Ja, ganz genau. Und ich habe das bei dem beim Kupferhof, da habe ich das ja gesehen, also bei dem Steffen Schumann. Da gibt es dann auch Räume mit PlayStation und so weiter. Das werdet ihr sicherlich auch.
Das haben wir. Wir haben einen wunderbaren Raum für unsere Jugendlichen mit dieser Raum. Den können die jungen Menschen, die im Rollstuhl sitzen, automatisch steuern. Sie betreten ihn über ein Transponder-System. Das heißt also, sie haben einen kleinen Sender am Rollstuhl. Den kriegen sie und dann können sie in diesen Raum rein- und rausfahren. Das sind automatische Türen. Und sie können auch mit einem iPad diesen gesamten Raum steuern. Das heißt also, sie können die Jalousien rauf und runter machen, sie können das Licht an- und ausmachen, die können die PlayStation starten oder sich einen Film angucken. Das haben wir soweit automatisiert, um nach Möglichkeit eine große Autonomie diesen jungen Menschen weiterhin zu ermöglichen. Toll. Und das wird sehr, sehr genossen, dieser Raum. Und die Musik kann auch schon mal ordentlich laut sein. Und da gibt es sogar ein Disco-Licht. Also man kann da richtig Party machen.
Ja, stark. Das ist stark. Okay, Also ich habe ja auf eurer Internetseite gelesen, und das hast du ja auch vorhin gesagt, das ist eigentlich Muskelschwunderkrankung, hast du gesagt, ja. Die sind häufig betroffen. Das ist ja nicht so genau absehbar, wann die Kinder dann auch tatsächlich sterben werden. Also das ist ja häufig ein relativ langer Prozess. Könnt ihr dann irgendwie abschätzen, wann ihr sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Kinder aufgenommen werden? Oder wie definiert ihr das?
Also grundsätzlich ist es so, dass ein Kind bei uns aufgenommen werden kann, wenn eine lebensverkürzende Erkrankung festgestellt ist.
Okay.
Und ab diesem Zeitpunkt gibt es die Möglichkeit, eben ins Kinderhospiz zu kommen. Man muss sich das so vorstellen, dass das geplante Aufenthalte sind. Das heißt also, im Frühjahr eine Woche, im Sommer 2 Wochen, im Herbst 1 Woche. Right. Also wir sagen, die Grenze ist 28 Tage im Jahr. Meistens ist es so, dass es ein bisschen weniger ist, um es eben möglichst vielen zu ermöglichen. Wir haben ungefähr so 160 Familien, die pro Jahr zu uns kommen. Und das bedeutet meistens, dass jede Familie so 2 bis 3 Wochen
okay.
Hier bei uns sein kann. Das ist so, dass die Familien eben geplant zu diesen Entlastungsaufenthalten kommen. Und das kann sich natürlich auch zwischendurch die Situation der Familien zu Hause verschlechtern und deswegen des Kindes verschlechtern. Und deswegen halten wir ein Zimmer vor, damit das Kind auch in der unmittelbar letzten Lebensphase eben jederzeit aufgenommen werden kann.
Okay.
Und dann haben wir natürlich auch Kontakt zu Kinderkliniken oder zu Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, die dann Kinder haben, denen es auch ganz besonders schlecht geht, die dann uns anfragen und wo dann vielleicht also nur noch wenige Lebenstage hier im Kinderhospiz sind. Mhm. Also da ist alles dabei, sage ich mal. Und man kann es nicht genau sagen. Also es gibt auch Kinder, die zu Entlastungsaufenthalten kommen und sich dann spontan während dieser Entlastungsaufenthalte verschlechtern. Da haben wir alles schon erlebt.
Ah ja, okay. Was sind denn eure größten Herausforderungen im Moment, wenn du mal so auf deine Arbeit schaust? Wo habt ihr am meisten mit zu kämpfen?
Ich glaube, die größte Herausforderung, die auf uns zukommt und ja auch noch zukommen wird, ist die personelle Situation. Mhm. Das erzählen alle meine Kollegen der Kinderhospize, auch alle, die mit Pflege zu tun haben. Das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Die generalisierte Pflegeausbildung schafft praktisch den Beruf der Kinderkrankenpflege ab.
Ja.
Und diejenigen, die diesen Beruf ergreifen, also Pflegefachfrau oder Pflegefachmann werden und in die Kindersparte hinein wollen, kriegen nur noch eine sehr abgespeckte Ausbildung. Und das bedeutet eigentlich, dass die mit so einer Qualifikation zu uns kommen, dass wir sie gar nicht nach der Ausbildung einsetzen können. Das heißt also, wir werden Strategien entwickeln müssen, sie nachzuschulen. Wir überlegen im Moment schon mit den anderen Kinderhospizen in Deutschland gemeinsam digitalisierte Schulungsangebote anzubieten.
Ja.
Das heißt neben der natürlich Schulung vor Ort, aber trotzdem die Möglichkeit zu geben, das eben dezentral auch anbieten zu können.
Ja, das scheint mir eine gute Idee zu sein, denn wenn ihr hier 12 Plätze habt, dann habt ihr ja gar nicht die Möglichkeiten, auch viele Pfleger in der Ausbildung aufzunehmen überhaupt, ne? Denen einen Einblick gewähren in eure Arbeit, das geht ja gar nicht.
Das tun wir. Wir haben trotzdem Kooperationen mit Pflegeschulen und haben darüber auch schon den ein oder anderen aus der Ausbildung, der also noch nach der alten klassischen Form geschult worden ist, hier rekrutiert. Und erst im kommenden Jahr sind ja die ersten, sage ich mal, der generalisierten Pflegeausbildung dann mit ihrer Ausbildung fertig. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele hier bei uns andocken und wie wir sie denn geschult bekommen. Ein Fund, was wir natürlich haben und was wir auch einsetzen, ist unsere Weiterbildungsakademie. Wir haben die Akademie Kinderhospiz Sternbrücke seit 2010 und bieten dort Fort- und Weiterbildung an für sowohl Fachpflegekräfte als auch für Kinderärzte und auch psychosoziale Kräfte. Mit der Palliativ-Care-Weiterbildung, da war ich heute Vormittag gerade in einer dreistündigen Schulung zum Thema Sozialrecht und Finanzierung. Gibt es eine gute Möglichkeit, eben doch durch einen breiten Pool von Lehrkräften einfach, die aus den unterschiedlichen Bereichen der Palliativversorgung kommen, eben Mitarbeiter zu schulen. Und da haben wir das vielleicht ein bisschen leichter als andere Einrichtungen an dem Bereich. Aber wir erleben das trotzdem als Herausforderung.
Ja, und dann ist wahrscheinlich auch noch eine Herausforderung eure wunderschöne Lage, ne, die wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich ist. Ich habe gesehen, auf eurer Internetseite habt ihr euch sogar gefreut, dass hier jetzt in der Nähe gleich eine Bushaltestelle ist, damit wahrscheinlich die Pfleger dann auch Pflegerinnen, dass sie dann es eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, oder?
Ja, das ist natürlich richtig. Es ist so, dass die Anreise hier nach Rissen ist eine Weite. Und eher ist es dann so, wer hier bei uns andockt und hier dann sein Herz an die Sternbrücke verliert, der zieht dann auch in die Nähe hier oft. Also dann ist es wirklich, dass viele wohnen dann also wirklich im Kreis Pinneberg, wohnen in Wedel, wohnen in Elmshorn, wohnen in Heist und wie die anderen
oder Schenefeld und kommen dann durch den Klövenstein kommen sie dann hier zu euch.
Genau, also da gibt es wirklich dann viele Möglichkeiten und es ist wirklich so, dass das Wohnen aber wirklich eine Herausforderung ist, gerade für Menschen, die eben von weiter weg herziehen. Da versuchen wir dann auch bei der Wohnungssuche behilflich zu sein. Und wir haben das Glück, aus einem Nachlass ein Haus in Ottensen geerbt zu haben, was wir eben zu einem großen Teil zu Mitarbeiterwohnungen gemacht haben.
Das ist ja toll.
Sodass es die Möglichkeit gibt, dass wir da eben auch Pflegekräfte hier bei uns wirklich eine Wohnung anbieten können, wenn sie irgendwo aus dem Bundesgebiet kommen.
Toll.
Und das wird dann oft genutzt so als Absprungsort, um dann doch aus den belebten Orten sind irgendwann wieder zur Ruhe zu kommen.
Ja. Sehr gut. Sehr gut. Du hast es vorhin gesagt, das fand ich ganz interessant, dass das ja in der Öffentlichkeit überhaupt noch gar nicht so richtig bekannt war, ne?
Ja.
Kinderhospiz. Das musstet ihr euch erst erarbeiten. Und wenn ich auf eurer Internetseite bin, dann sehe ich schon oder habe ich gesehen, dass ihr ja auch diverse prominente Gäste hier bei euch hattet. Also angefangen von den Gesundheitsministern und Ministerinnen, von Olaf Scholz wurdest du geehrt. Ich glaube, Sascha hat für euch ein Konzert gegeben und so. Also das ist ja, ihr habt es ja wirklich geschafft, eine große öffentliche Präsenz zu erzielen. Wie habt ihr das gemacht? Also wie ist euch das gelungen?
Ich glaube, dass wir immer versucht haben, auf die Menschen, die Interesse an uns hatten, zum einen zuzugehen und zum anderen natürlich versucht haben, nach Möglichkeit auch von uns aktiv auf uns, auf diejenigen zuzugehen. Das heißt also, wenn man an die Politik herantritt, da muss man herantreten. Die kommen nicht so ohne weiteres auf einen zu und fragen, darf ich sie mal besuchen kommen, sondern da muss man natürlich denen schreiben und sie einladen. Und dann kann das gelingen, das muss aber auch nicht gelingen. So, also da ist es vielleicht in der Vergangenheit mehr gelungen, als dass es gescheitert ist, aber da muss man auch, wenn man sich irgendwo einen Korb holt, dann auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach weitermachen. So.
Ja.
Und das haben wir an vielen Stellen, glaube ich, auch richtig gemacht, dass wir da auch bemüht waren, einfach darauf zu hören, auch auf unsere eigene innere Stimme zu hören. Also viel haben wir, glaube ich, auch entschieden nach dem eigenen Gefühl dazu. Und gar nicht so sehr das, was die Werbeprofis uns gesagt haben, sondern eher überlegt haben, was kommt bei unseren Spendern gut an, genau zugehört, was Sie gerne eigentlich auch über das Kinderhospiz erfahren möchten. Da haben wir, glaube ich, genau zugehört. Und ganz wichtig natürlich zum anderen, was unsere inhaltliche Arbeit und Ausgestaltung anbelangte, haben wir sehr genau bei den Familien, die lebensverkürzende Erkrankungen, deren Kinder lebensverkürzt erkrankt sind, da haben wir ganz genau zugehört und haben nicht versucht, ihn überzustülpen, wie wir uns das vorstellen, sondern haben eigentlich geguckt, was haben sie für ein Bedürfnis und was können wir dafür unternehmen, dass das auch möglich ist. Und das haben wir in die Öffentlichkeit getragen.
Okay. Und dann helfen wahrscheinlich auch so Kooperationen wie mit dem Hamburger Abendblatt, dass ich glaube, Renate Schneider, war die vielleicht bei euch auch entscheidend?
Also Renate Schneider war diejenige, die damals den ersten Artikel über das Kinderhospiz Sternenbrücke veröffentlicht hat. Und das hat uns natürlich im Start sehr geholfen. Und wir haben uns allerdings auch immer bemüht, uns nicht nur bei einem Medium festzulegen, sondern nach allen Seiten nach Möglichkeit offen zu sein, sofern wir den Eindruck hatten, dass hier eine würdige Berichterstattung stattfindet. Und das ist oft ja ein sensibles Thema, eine Gratwanderung manchmal. Und wir möchten natürlich, dass Familien, die über das Kinderhospiz oder über die berichtet werden soll, dass die nicht vor den Karren, sage ich mal, gespannt werden, sondern dass die das auch aus freien Stücken tun und dass sie auch eine Geschichte zu erzählen haben und die dann auch die Leserschaft interessiert.
Ja, das finde ich spannend. Auf der Internetseite habe ich auch gelesen, dass ihr ja Spenden in Höhe von ungefähr 2 Millionen Euro akquirieren müsst. Ne? Das ist ja, eigentlich ist es ja ein Skandal, dass so eine Arbeit, wie ihr es tut, dann auch so eine große Finanzierungslücke hat, muss man ja so deutlich sagen. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie geht ihr da vor? Wie gelingt es euch, so einen großen Betrag jedes Jahr einzusammeln?
Ich würde sagen, schlichtweg, das ist Diversifizierung, würde man modern sagen.
Ja.
Und wir haben natürlich im Laufe der Jahre gelernt, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um Spenden zu sammeln. Und das geht nicht nur um Geldspenden, sondern auch vor allen Dingen um Sachspenden. Wir haben zum Beispiel auf unserer Internetseite eine Wunschliste. Da stehen alle möglichen Sachen drauf, die wir an Sachspenden brauchen. Sehr konkret. Wir brauchen super. Ein paar neue Handtücher, wir brauchen neue Tischdecken oder also was der Bedarf gerade im Haus ist. Da kann also der Spender sehr konkret sagen, ich möchte gerne dies dem Kinderhospiz zuwenden. Da steht auch der Preis drauf und auch, wo man das bekommt. So dass man sozusagen nichts weiter tun muss, das bestellen und uns schicken. Ganz super. Praktisch.
Ja, und damit bockt ihr auch vor, dass ihr das nicht irgendwo in Omas alten Schrank geguckt wird. Ach, da haben wir noch ein paar Handtücher oder irgendwie Bettwäsche. Das schicken wir euch mal zu.
Ja, denn wir möchten ja, also auch bei aller Wertschätzung unserer Spender, die uns so etwas zuwenden wollen, ist es natürlich auch so, dass unsere Intention ist, nach Möglichkeit, dass unser Haus und die Zimmer einheitlich ein Stück aussehen. Mhm. Und nicht, dass das rosa und das grüne und das pinke Laken, sage ich mal, alle zusammen sind. Hat dieser Weg einfach es ganz gut eröffnet, dass es möglich ist, trotzdem eine Sachspende zu tätigen und gleichzeitig aber auch, dass diese Sachspende eben dann so ist, dass sie in den Gesamtstil unseres Hauses eben passt.
Ja.
Darüber hinaus gibt es natürlich die klassische Spendenflyer, der Spendenbrief. Ich sag mal, wir machen dreimal im Jahr einen, bringen einen aktuell raus. Das ist ein Print-Faltblatt, der inhaltlich über unsere Arbeit berichtet. Okay. Da wird also sehr inhaltlich berichtet, was wir machen, was wir tun. Wir haben von Anfang an darauf verzichtet, einen Überweisungsträger beizulegen, sondern hatten die Intention, wir möchten informieren über unsere Arbeit und wer gerne spenden möchte, da ist die Kontonummer hinten drauf, der wird den Weg auch finden, dann auch zu spenden. In den, dann gibt es natürlich so solche Sachen wie Bußgeldspenden. Das heißt also, es gibt ja immer wieder Gerichtsverfahren, die gegen Zahlung eines Bußgeldes eingestellt werden. Und da gibt es gemeinnützige Organisationen, da kann man sich bei Gerichten eben registrieren. Und mit ein bisschen Glück wird man da
eben dann auch
bedacht.
Ganz genau. Ne? Also das hängt dann an dem Richter,
genau.
Der darf das entscheiden. Und
Genau. Ja, also hier im Sandmoorweg sind mal einige Zeit einige geblitzt worden. Da habe ich immer gesagt, als ich zu uns kam, das ist alles für eine gute Sache. Naja, das wird natürlich so nicht umverteilt, aber das ist Prinzip der Bußgeldspende so ein bisschen. Mhm. Darüber hinaus kann man sagen, dass in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden ist, natürlich alle Möglichkeiten, die das Internet liefert. Ob das Spendensammelplattformen sind wie Better Place, wo man dann also auch größere Anschaffungen gemeinsam sozusagen für gesammelt wird von einzelnen Spendern, über die Möglichkeiten, die eben Facebook und Instagram liefert, bis dahingehend, dass man auch über Nachlassportalen zum Beispiel sich auch über informieren kann, über dass auch Nachlässe eine Möglichkeit sind, eben das Kinderhospiz darüber zu bedenken. Mhm. Und insgesamt würde ich sagen, hat in den letzten Jahren auch das Thema Nachlässe haben deutlich auch an Bedeutung zugewonnen. Mhm. Und wenn man sich so diesen Mix ansieht, darüber hinaus gibt es natürlich noch, ich habe noch was vergessen, fällt mir gerade ein, sind natürlich alle möglichen Veranstaltungen, die Dritte zu unseren Gunsten Veranstaltungen. Mhm. Spendenläufe, Würstchenverkäufe, Basare in Kindergärten. Also es ist wirklich ein breites
Prominente, Feld. Die Geld in Spielshows gewinnen.
Das spielt eine Rolle. Also es ist wirklich gibt es die breite Möglichkeit eben, der Sternenbrücke etwas zuzuwenden und das wirklich von ganz kleinen bis großen Beträgen. Toll. Und wir sind von Anfang an sehr bemüht gewesen, auch in der Bedankung unserer Spender keine Unterschiede zu machen. Und ob jemand wenig spendet oder viel spendet, denn das Engagement eines Kindergartens, was wirklich im Schweiße des Angesichts den ganzen Vormittag Kekse backt, diese dann am Nachmittag verkauft, kann man nicht in ein Werteverhältnis setzen zu jemandem, der vielleicht sagt, bin vermögend und ich kann mir es jetzt vorstellen, hier einfach mal einen Scheck oder eine Überweisung zu tätigen im vier- oder fünfstelligen Bereich.
Ja.
Das ist das hat am Anfang für Kontroversen ein bisschen gesorgt, aber inzwischen haben, glaube ich, alle das verstanden und auch umgesetzt, dass das etwas ist, was durchaus nachvollziehbar ist.
Ja, okay. Und ihr habt den in dem Spendenbrief, das habe ich richtig verstanden, dass ihr auch immer versucht, auch persönliche Geschichten oder auch Geschichten von Kindern zu erzählen, damit dann die Leser auch merken, Mensch, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Ne? Was,
genau.
Was passiert?
Ja, wir erzählen sozusagen zum Beispiel über unseren Bereich Trauerarbeit. Was machen wir? Mhm. Was ist der Inhalt unserer Tätigkeit? Wir erzählen aber auch über Aktivitäten, die mit den Geschwisterkindern stattfinden. Und häufig ist es dann auch so, dass die Eltern oder die Betroffenen in persönlichen Briefen da auch zu Wort kommen, dass sie also einen kleinen Teil persönlich schildern und wir es dann, sage ich mal, den Gesamtbereich ein bisschen sachlicher darstellen. Das ist so der Mix, wir versuchen da
drin. Okay, toll. Habt ihr eigentlich einen Fundraiser oder eine Fundraiserin angestellt oder?
Das machen wir mit eigenen Leuten, ja. Wir haben also sozusagen keine externe Agentur, die das für uns macht, sondern wir machen das mit eigenen Ressourcen und das sind tolle Frauen, hauptsächlich Frauen, ein Mann dabei, die wirklich sprühen vor Energie und vor tollen Ideen und immer wieder auf neue Weise voranzubringen. Und das ist in der heutigen Zeit auch manchmal nicht leicht, da dann eben die entsprechenden Fachkräfte zu finden, die gerade im Bereich des Internets sind ja alle, umlagern ja alle diejenigen, die da Ahnung haben.
Mhm, genau.
Und wir können natürlich keine Fabelgehälter hier zahlen als gemeinnützige Organisation. Und oft ist es dann so, dass diejenigen den Weg zu uns finden, weil sie einfach nunmehr für die gute Sache tätig sein wollen.
Ja.
Und das macht den Unterschied aus.
Ja, toll. Toll. Du hast es ja gerade gesagt, ihr bewerbt aktiv auch auf der Internetseite um Sachspenden oder werbt ihr darum? Finde ich eine super Idee. Sollten sich alle mal angucken, was ihr da benötigt. Aber es könnte auch sein, dass jemand sagt, ich möchte gerne Zeit spenden. Bietet ihr dafür auch Möglichkeiten?
Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit. Es ist so viel eigentlich, wo es Möglichkeiten gibt, die Sternenbrücke zu unterstützen, dass natürlich auch der Bereich Ehrenamt ein großer Bereich ist, der bei uns eine Rolle spielt, von Anfang an schon eine Rolle gespielt hat. Und die Ehrenamtlichen hier, die bei uns in der Sternenbrücke andocken, werden geschult. Der Gesamtschulungsumfang beläuft sich etwa auf 80 Stunden. Das ist im Moment so, dass wir erstmal eine Woche als Block sozusagen Unterricht haben, um in das Thema reinzukommen. Und dann werden die Ehrenamtlichen nach dieser Woche werden begleitet in die ersten Dienste sozusagen hier entweder im Haus eingesetzt, zusammen eben mit einem erfahrenen anderen Ehrenamtlichen im Bereich der Geschwisterbetreuung oder auch zur Unterstützung der Pflegekräfte. Da gibt es jetzt nicht die intensivpflegerische Verrichtung, aber es ist oft so, wenn es um Ausflüge geht, naja, man kann nicht zwei Rollstühle als eine Person schieben, da muss man jemand anders mit dabei haben. Und oder im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, bei uns im Empfang, in der als Küche, als Hilfe in der Küche. Und dann gibt es noch weitere drei Wochenenden, verlängerte Wochenenden mit Schulungsschwerpunkten, wo man sozusagen Themenschwerpunkte nochmal hat und wo man das, was man erlernt hat und was man erlebt hat, nochmal reflektieren kann, um dann auch sich miteinander auszutauschen. Und das ist die Ehrenamtlichen sind tragende Stützen hier unserer Arbeit und unseres Hauses. Und wir haben natürlich im Laufe der Corona-Zeit, dadurch, dass wir die Ehrenamtlichen gar nicht einsetzen konnten, eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen verloren, weil in 3 Jahren Zeit verändert sich vieles. Da sind werden viele Enkelkinder geboren, sage ich mal.
Und, ja, natürlich. Ja,
das sind so natürlich ganz natürliche Verläufe oder junge Menschen wechseln die Stadt, weil sie woanders studieren oder kriegen einen Arbeitsplatz woanders. Und wir sind jetzt dabei, wieder neue Ehrenamtliche dazu zu gewinnen, die wir auch dringend für unsere Arbeit brauchen.
Okay, wo braucht ihr aktuell? Kannst du da was sagen?
Also wir brauchen eigentlich Ehrenamt in allen Bereichen. Und was ich vielleicht noch vergessen habe zu erzählen, also über das reine ehrenamtliche Engagement hinaus, also der geschulten Ehrenamtlichen, gibt es auch die Möglichkeit, sich als Firmen bei uns zu engagieren mit Hands-on-Projekten. Das heißt also, es kommt eine Firma auf uns zu und sagt, wir möchten einen sozialen Tag bei euch machen. Und dann findet der meistens draußen im Garten statt. Wir haben ja auch einen relativ großen Garten und den könnten wir gar nicht alleine bewirtschaften. Und da sind wir angewiesen eben auch auf die Unterstützung aus der Gesellschaft von Firmen. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, diese Firmen unterstützen uns und gleichzeitig tun sie aber auch was miteinander, weil man sich in einem ganz anderen Umfeld auf einmal erlebt. Ja. Also
Teambuilding mal anders.
Das ist wirklich Teambuilding mal anders. Und ganz in den Anfängen, das werde ich nie vergessen, hier der Sternenbrücke gab es eine große Rechtsanwaltskanzlei, die sich für uns engagiert hat und die haben uns gefragt, was können wir denn tun? Und hier mitten durch das Grundstück fließt nun mal ein kleiner Fluss, die Wedler Au, und die war nicht eingezäunt. Das ist natürlich mit einem Kinderprojekt schwierig. Und da haben sie dann gesagt, gut, wir ziehen den Zaun.
Toll.
Und das war toll. Dann hatten sie einen Profi an ihrer Seite. Aber mir hat einer der Partner dann hinterher gesagt, unsere ganzen Assistenz-, und Sekretariatskräfte, was die alles noch können, das wussten wir ja gar nicht. Die können wir noch mal ganz anders jetzt einsetzen. Und so, das sind so Effekte, die man dann eben auch hat, wo nicht nur wir was bekommen, sondern auch diejenigen, die uns unterstützen.
Ja, toll. Habt ihr denn irgendwie so eine Richtlinie, wo ihr sagt, also so viele Stunden sollten es eigentlich schon sein pro Monat?
Ja, wir bemühen uns eigentlich, den Ehrenamtlichen zu sagen, wenn ihr einmal die Woche kommen könntet, dann wäre das schon eine prima Sache. Weil es geht darum, natürlich auch so ein bisschen Kontinuität zu behalten, an Veränderungen, die es bei uns auch gibt, dann zu partizipieren zu können. Wenn man nach einem halben Jahr wiederkommt, dann ist es vielleicht hier und da ganz anders. Dann muss man denjenigen natürlich erstmal wieder reinbringen in das Ganze. Und deswegen wäre es gut, wenn es einmal die Woche möglich wäre.
Gelingt nicht
immer, sage ich mal, klar, aber das ist sozusagen der rote Faden.
Es erleichtert ja auch die Planung für euch. Ne?
Absolut.
Ja, ganz genau. Ja, toll, Per. Dann vielleicht nochmal als letzte Frage, was motiviert dich persönlich, dich für diese gemeinnützige Arbeit, für diese intensive Arbeit zu engagieren?
Ja, ich glaube, dass es gibt kaum eine Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann, die einen immer wieder so sehr auf die wesentlichen Dinge des Lebens zurückwirft. Mhm. Ich finde, dass wir hier im Kinderhospiz natürlich ein Arbeitsplatz sind. Ich habe jetzt viele Sachen eben geschildert, wo es um Fundraising ging und um Öffentlichkeitsarbeit und so etwas geht. Das sind natürlich auch Themenbereiche, wo es auch zwischen uns mal menschelt. Das heißt, warum hast du mir meine E-Mail nicht beantwortet und sowas. Also so wie es im normalen Leben natürlich abläuft. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich feststelle, wenn hier ein Kind die Kraft zum Leben verliert, dass sich auf einmal die gesamte Stimmung im Haus ändert und es ist keine traurige Stimmung, sondern es ist eine ruhige Stimmung. Und es ist so, als würde jeder in seinem Inneren, in seine eigene Mitte wieder hingerückt werden. Und die Momente, wenn man sich im Abschiedsraum mit allen Mitarbeitenden, den Eltern, den Geschwistern, den Großeltern von dem Kind verabschiedet, dann spürt man, dass deutlich mehr ist, also ich spüre es jedenfalls, deutlich mehr ist zwischen Himmel und Erde als das, was ich sehen, was ich schmecken, was ich riechen kann. Und das gibt mir die Gewissheit selber, dass dieses etwas ist, wovor ich vor dem Tod, vor dem Sterben keine Angst haben muss. Denn ich gehe irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo ich hingehe. Aber ich weiß, das kann wunderschön sein.
Ja, toll. Vielen Dank, lieber Per. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank für die Zeit, die du hier dir für mich genommen hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Per Gent. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast@non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Ich habe es diesmal der Internetseite der Sternenbrücke entnommen. Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.